So, guten Morgen miteinander. Ein eindrückliches Lied, besten Dank. So, schauen wir, das geht sicher. Ehre Vater und Mutter. Jeder Mensch, Susan hat das erwähnt, jeder Mensch hat eine Mutter, die ihn einmal genährt, gehalten, geliebt hat. Dank dieser Liebe und Zuwendung und Fürsorge konnten wir zu dem werden, was wir sind. Sich dieser Mutterliebe zu vergegenwärtigen, für sie zu danken, das ist etwas Wertvolles. Dieser Dankbarkeit Raum zu geben, das ist etwas Schönes. So wie ich es aber jetzt bisher vorgelesen habe, wäre das ja eher eine Muttertagspredigt. Aber das ist ja erst am zweiten Sonntag im Mai. Meine heutige Predigt hat auch etwas mit Müttern zu tun. Aber nicht im Sinne des Muttertages, sondern als Elternteil. Und um Kinder geht es natürlich auch. Wir werden nämlich generell uns mit dem fünften Gebot beschäftigen. In meiner Predigt ist heute Elterntag. Ich lese den Predigttext aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, dann wirst du lange in dem Land leben, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Nach katholischem Verständnis, und jemand hat ja heute gerufen, was waren meine Eltern katholisch? War bei mir auch so. Nach katholischem Verständnis und Zählweise ist das Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das vierte Gebot. Für die Reformierten ist es das fünfte Gebot. Wichtig ist aber, dass die Katholiken und die Reformierten genau dieselben Gebote haben, nur die Zählweise unterscheidet sich. Ich werde in der reformierten Tradition dieses Gebot als fünftes Gebot bezeichnen. Ja, ist denn dieses Gebot überhaupt notwendig? Ist denn das nicht ein Naturgesetz? Und ihr werdet sehen, dieses Gebot, seine Eltern zu ehren, ist ein sehr notwendiges Gebot. Es handelt sich, wie eigentlich jedes Gebot Gottes deutlich macht, um etwas, das nicht absolut selbstverständlich ist. Würden wir dieses Gebot automatisch befolgen, dann hätte es Gott in seinen Geboten nicht erwähnen müssen. Nicht wahr? Es muss ja einem Menschen nicht gesagt werden, dass er atmen soll. Das Atmen funktioniert ja automatisch. Was für ein Unsinn wäre ein Gebot Gottes, du sollst atmen. Aber man könnte sagen, du sollst keine schlechte Luft atmen. Oder du sollst deinen Atem nicht mit zum Rauchen gebrauchen und dadurch deine Gesundheit gefährden. Das habe ich viele Jahre getan. Ich muss mich dafür nicht mehr rechtfertigen. Ich habe bis vor 42 Jahren habe ich etwa 80 Zigaretten pro Tag geraucht, also 4 Päckli, damals 2,30 Franken pro Päckli. Und wenn es in der Nacht dann später wurde, dann auch schon mal 100. Dann habe ich meine Frau kennengelernt und habe gesehen, dass ich mit Rauchen nicht ankommen würde und habe mich entschieden, nicht mehr zu rauchen. Und dann habe ich an einem Samstag um 11 Uhr Vormittag habe ich die letzte Zigarette aus meinem, ich habe da so einen Zigarettenspender im Auto gehabt, nicht, wo man sich einfach gut bedienen konnte. Und da habe ich die letzte Zigarette herausgenommen war auf dem Weg zu einem Rendezvous mit ihr und dann habe ich die hineingesteckt. Einfach wieder hineingesteckt. Und das war's dann. Wichtig ist, dass man eine hohe Motivation für so etwas hat. Und meine Frau war eine hohe Motivation. Was Gott mit dem fünften Gebot meint, ist sehr nötig. Die Menschheitsgeschichte ist voll von Generationenkonflikten. Selbst die Bibel gibt uns durch viele Geschichten Einblick. Und ich möchte euch nur, um die Notwendigkeit dieses Gebotes zu zeigen, einige Beispiele machen. Die hinterhältigen Töchter Lots im 1. Mose 19, Verse 30 bis 38. Nicht, was ist passiert, also das mit dem Ninive und die Frau vom Lot ist erstarrt zu einer Salzsäule, lesen wir. Aber was ist nachher passiert? Nicht? Weil der Lot flüchtet mit seinen zwei Töchtern aus Sodom. Sie lebten in einer Höhle. Weit und breit waren keine Männer in Sicht. Aber die beiden Töchter wollten unbedingt Kinder. Sie gaben ihrem Vater tüchtig Alkohol. Und als er nicht mehr wusste, was sich da geschah, schliefen sie mit ihrem Vater. Das machten sie zweimal. Und jede hat einen Sohn geboren. Haben sie ihren Vater geehrt? Die scheinheiligen Söhne Jakobs, 1. Mose 37, nicht wahr, das ist ja eine unfassbare Geschichte. Da verkaufen die Söhne Jakobs ihren eigenen Bruder, nämlich den Josef. Wir kennen diese Geschichte natürlich. Aber eigentlich wollten sie ihn ja töten. Aber wozu töten, wenn man mit ihm noch etwas Geld machen kann, indem er ihn an die Ägypter verkauft? Sie tränkten jedenfalls Josefs Kleider mit Tierblut und erzählten ihrem Vater, ein wildes Tier habe Josef getötet, seinen Lieblingssohn. Nachdem der Vater vor ihnen, von den anderen 11 Söhnen, nicht wahr, so schamlos angelogen wurde, lesen wir in 1. Mose 37. Alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, um ihn zu trösten. Also eben auch die 11 Brüder haben den Vater getröstet, weil sein Junge tot ist. Aber alle wussten, dass er nicht tot war. Eine scheinheilige Bande. Die hemmungslosen Söhne Elis. Die Söhne nutzen ihre Stellung als Priestersöhne hemmungslos aus. Im 1. Samuel 2 heißt es, die eigenen Söhne von Eli missbrauchten ihr Priesteramt. Sie kümmerten sich nicht um den Willen des Herrn. Sie achteten weder Opfergaben, noch war ihnen ein reines Leben wichtig. Sie schliefen mit vielen Frauen, die vor der Stiftshütte ihren Dienst taten. Ihr Vater Eli versuchte sie zu ermahnen, aber sie ließen sich nichts von ihm sagen. Im 1. Samuel 2, Vers 25 heißt es, doch die Söhne von Eli hörten nicht auf ihren Vater. Es geht weiter. Die bestechlichen Söhne Samuels. Der Samuel erlebt am eigenen Leib, was mit den Söhnen Elis und Eli selber endete. Er hatte nämlich dieselben Probleme. Seine Söhne gingen eigene Wege. Im 1. Samuel, Kapitel 8, Vers 3 heißt es, sie folgten nicht dem Vorbild ihres Vaters. er war ja wirklich vorbildlich, sondern suchten sich zu bereichern. Sie ließen sich durch Bestechung in ihrem Urteil beeinflussen. Und jetzt noch einer. Der rebellische Sohn Davids. Und diese Geschichte zeichnet ein besonderes Bild vom Verhältnis von Sohn und Vater, aber vor allem auch der Liebe vom Vater zum Sohn. Es ist eine erstaunliche Geschichte. Nicht wahr? Auch der David hatte Probleme mit seinen Kindern. Und wir wissen, dass seine Kinder nicht nur von einer Frau abstammten. Aber dieser Absalom, der eine, der Absalom, der plante sogar einen Aufstand gegen seinen Vater. Er wollte die Macht. Er wollte Vater auf dem Königsthron ablösen. Und das ging so weit, dass David den Palast verlassen musste. Absalom schändete sogar die Frauen Davids in aller Öffentlichkeit. Absalom wäre auch bereit gewesen, seinen Vater zu ermorden, um seine Macht zu sichern. Doch er kam im Kampf gegen die Krieger seines Vaters ums Leben, also nicht durch die Hand seines Vaters, durch die Krieger seines Vaters ums Leben. Aber die Reaktion darauf, dass sein Sohn getötet wurde, der zeigt, wie vielschichtig eine Eltern-Kind-Beziehung sein kann. Es heißt dort, es ist fast unglaublich, im 2. Samuel 19, Vers 1, der König, also David, der König war tief getroffen, als er vom Tod seines Sohnes hört, der ihn umbringen wollte, nicht? Er stieg zur Wachstube über dem Tor hinauf und klagte: mein Sohn, Absalom. Mein Sohn, mein Absalom. Wäre ich doch an deiner Stelle gestorben? Mein Absalom, mein Sohn. Wir können hier weiterfahren bis heute. Eine Geschichte nach der anderen. Wir sehen, wie notwendig dieses fünfte Gebot ist. Wir sehen, wie viel Leid verhindert werden könnte, wenn man sich daran halten würde. Deshalb wird dieses Gebet oder dieses Gebot, Entschuldigung, im Neuen Testament wieder aufgegriffen. Susan hat es zitiert. Der Paulus schreibt den Ephesern: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot, dem eine Zusage folgt. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben auf dieser Erde. Also dieses fünfte Gebot ist noch ein ganz spezielles Gebot, eben wie der Paulus sagt, es ist das erste und einzige Gebot, dem eine Zusage folgt. Also es heißt zum Beispiel nicht, du sollst nicht töten, dann wird es dir gut gehen auf Erden. Oder du sollst kein falsches Zeugnis geben, das wird dir viele Freunde bescheren. Versteht ihr, was ich meine? Das einzige Gebot, wo das Gebot ist, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und dann die Verheißung. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben auf dieser Erde. Also etwas Tröstliches haben diese Geschichten, die ich euch da erzählt habe, für die Eltern. Also bei Gott ist man nicht abgeschrieben, wenn die Kinder querschlagen. Ja, das ist wichtig, denn wenn die Kinder nicht so tun, wie man sich das vorgestellt hätte, dann, wenn auch etwas Schlimmes passiert, nicht, dann fragt man sich, was habe ich falsch gemacht? Nicht? Das ist so eine typische Reaktion. Aber Gott behält die Menschen, auch wenn die Kinder querschlagen, in seinem Dienst. Und durch den Propheten Ezekiel sagt Gott zu uns: Nur wer sich schuldig macht, muss sterben. Der Sohn soll nicht für seinen Vater büßen. Es gibt ja noch das Umgekehrte auch, oder? und der Vater nicht für seinen Sohn. Eine ganz wichtige Aussage. Also so eine Sippenhaftung gibt es nicht. Nun müssen wir uns die Frage stellen, wie man die Eltern ehrt. Aufzeigen nämlich, was falsch lief und läuft, das ist ja bekanntlich einfacher, als zu sagen, wie man es richtig macht. Die Eltern ehren heißt, ihnen mit Respekt begegnen. Eltern verdienen unseren Respekt. Sie haben uns gezeugt, wir haben, ob uns das jetzt gefällt oder nicht, sehr viel Gemeinsames mit ihnen. Eltern verdienen unseren Respekt bis ins hohe Alter, also in ihr hohes Alter, denn auch wir werden älter. Respekt gegenüber den Eltern ist in einer Gesellschaft sehr wichtig. Es ist ja heutzutage eine Gesellschaft, die die Autorität der Eltern versucht zu untergraben. Das macht unsere heutige Gesellschaft. In den Sprüchen steht, achte deinen Vater und deine Mutter, du verdankst ihnen das Leben. Hör auch auf sie, wenn sie alt geworden sind. Sprüche 23, 22. Die Eltern ehren heißt, Verantwortung zu übernehmen. Nicht ein weiterer Aspekt, die Eltern zu ehren, Verantwortung. Das wird in unserer heutigen Gesellschaft erst mit zunehmendem Alter nötig. Wir haben uns so eingerichtet, dass wir möglichst lange unabhängig leben können. Für ältere Menschen ist das das höchste Gut, auf niemanden angewiesen zu sein. Aber mit zunehmendem Alter ändert sich das oft. Es ist dann doch in der Verantwortung der jüngeren Generation, für die ältere Generation zu sorgen oder zu sorgen, damit für sie gesorgt wird. Wir sollten es nicht so machen wie die Pharisäer, die haben heute noch gefällt, die in ihrer egoistischen Frömmigkeit, ja, es ist toll, was jetzt kommt, die in ihrer egoistischen Frömmigkeit einen Weg fanden, sich der Verantwortung für ihre Eltern zu entziehen. Jesus, ich kann sagen, klagt sie nämlich an. Ihr lehrt, sagt er zu den Pharisäern, ihr lehrt, man könne zu seinem Vater oder seiner Mutter sagen, alles, was dir eigentlich von mir als Unterstützung zusteht, das erkläre ich zur Opfergabe. Dann braucht man seine Eltern nicht mehr zu unterstützen. Also das ist die Anklage, die Jesus an die Pharisäer macht in Matthäus 15, Kapitel 15, 5 bis 6. Jesus hatte dafür nur eine Bezeichnung und die heißt Heuchler. Ja, es kann zeitaufwendig werden, wenn man die betagten Eltern, wenn man für sie sorgen muss. Aber es ist Teil unseres Lebens und es ist in den Augen Gottes keine Zeitverschwendung. Gibt aber auch die andere Seite. Die Eltern ehren heißt nicht, sich bestimmen zu lassen. Das Gebot kennt nämlich auch Grenzen. Die Eltern ehren bedeutet nicht, dass unser Leben von unseren Eltern bestimmt wird, bis sie sterben. Das kann zu ganz schlimmen Verhältnissen führen, wenn Eltern das Leben ihrer Kinder bestimmen wollen. Es wird von den Kindern keine abgöttische Verehrung und Unterwürfigkeit gefordert. Sie sollen die Wichtigkeit für ihre Eltern, für ihr Leben anerkennen, respektieren, aber sie sollen sich jederzeit eine eigene Meinung bilden, ihr eigenes Wesen entwickeln und zu mündigen Menschen heranwachsen können. Gott hat es so vorgesehen, dass sich Kinder spätestens dann trennen, wenn sie heiraten. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Erstes Buch Moses 2,24. Also damit ist ja dann nicht nur eine räumliche, sondern auch eine innere Trennung gemeint. Die beiden bilden zusammen eine neue Einheit, eine neue Gemeinschaft. Sie müssen die Eltern verlassen und die Eltern müssen sie loslassen. Die Eltern ehren heißt auch nicht, Gottes Reich zu vernachlässigen. Und da sind jetzt vielleicht ein paar harte Töne, die da von mir kommen, aber sie kommen aus der Bibel natürlich. Jesus sagt etwas, was das fünfte Gebot scheinbar aufhebt. Er sagt, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Also eben wer das tut, wer die Eltern lässt, Brüder, Schwestern, der wird ja sogar noch belohnt. Also sollte man das ja tun. Und dann heißt es ja noch in einer anderen Stelle im Matthäus-Evangelium, jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen. Was Jesus damit sagen möchte ist, Gott gebührt immer der erste Platz. Die Eltern gehen nicht unter allen Umständen vor. Und das sogenannte Familienleben auch nicht. Das Reich der Familie ist nicht wichtiger als das Reich Gottes. Und das musste Maria, die Mutter von Jesus, auch lernen. Jesus schuf sich mit seinen Predigten und Wundern wahrlich nicht nur Freunde. Vor allem nicht unter denen, die das Sagen hatten. Und ich möchte jetzt das illustrieren an einem Beispiel, was Sie vielleicht jetzt nicht erwarten würden. Eine Geschichte, die von Jesu Macht über den Sabbat berichtet. In Matthäus Kapitel 12, Verse 9 bis 14 geht es darum, dass Jesus an einem Sabbat heilte. Das war der Mann mit der verdorrten Hand. Am Ende hieß es, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat darüber, wie sie ihn umbrächten. Also Jesus sieht sich jetzt zunehmend den Verleumdungen und Verfolgungen seitens der Pharisäer ausgesetzt. Diese fürchten um ihre Vorrechte. Denen war die weltliche Macht und der Einfluss wichtiger als geistliche Wahrheit. Vor allem, wenn diese geistliche Wahrheit, die Jesus verkündigt, ihre Scheinheiligkeit aufdeckt. Das war der Moment, als Jesu Mutter und seine Geschwister, also die Halbgeschwister, die späteren Kinder von Maria und Josef, die haben beschlossen, ihn zurechtzuweisen und nach Hause zu holen. Sie sahen, dass Jesus in Gefahr war. In Markus 3,21 heißt es, und als es die Seinen hörten, also dass die Pharisäer dem Jesus nach dem Leben trachten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Seine Brüder und Schwestern und seine Mutter kamen daher in der Absicht, ihn nach Hause zu bringen. Wir wissen sicher, dass Jesus vier Brüder hatte, Jakobus, Josef, Simon und Judas. Und er hatte mindestens zwei Schwestern, weil in allen Übersetzungen der Plural verwendet wird, seine Schwestern. Also Brüder weiß man vier, Schwestern weiß man nur, dass es mindestens zwei gewesen sein müssen. Okay, Maria wusste natürlich, seine Mutter Maria wusste natürlich von der Göttlichkeit Jesu, aber sie war doch noch Mutter im irdischen Sinn. Sie hatte Angst. Sie wollte ihr Kind vor Problemen bewahren. Irdische Mutter ihres göttlichen Kindes. Sie suchte Jesus mit den Geschwistern auf. Welche Haltung sie persönlich hatte, das wird nicht ganz klar. Aber möglicherweise wollte sie ja eine Situation beschwichtigen. Also, Maria kam mit. Sie wollten Jesus sprechen, aber da war kein Durchkommen. Das Haus, in dem Jesus predigte, war bumsvoll. Also schickte Maria einen Mann hinein, der Jesus benachrichtigen sollte. Dieser sagte, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Jesus brach aber seine Rede nicht ab. Er ging nicht sofort zu seiner Mutter hinaus. Es war jetzt im Leben von Jesus einer der schmerzlichsten Momente gekommen. Er musste ja seinen göttlichen Beruf, nämlich den Auftrag zu predigen und der Retter zu sein, musste er gegen seine Mutter und seine Geschwister behaupten. Und Jesus sagt zu dem Mann, der ihm die Nachricht überbracht hat, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und das heißt, und dann streckte er seine Hand aus über die Anwesenden, über seine Jünger und sagt, seht, das sind meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Oha. Verleugnet damit Jesus seine eigene Familie? Verleugnet er seine Geschwister, also die späteren leiblichen Kinder von Maria und Josef? Vor allem aber seine Mutter. Ehrt Jesus mit seiner Antwort seine Mutter, die viele Entbehrungen auf sich genommen hat? Man denke nur an die Flucht nach Ägypten und nachher die Rückkehr, aber nicht nach Bethlehem wieder, sondern nach Nazareth. In Angst, nun, wir haben es gehört, Eltern und Kinder sind nicht der letzte Maßstab. Und auch nicht der einzige Lebenssinn. Sie stehen unter Gott. Wenn das nicht so wäre, dann würden sie zu Götzen. Aber auch die Eltern sind in der Pflicht. Nicht? Das Gebot richtet sich natürlich an die Kinder, aber wenn man Rechte haben will, dann hat man halt eben auch Pflichten. Aber auf einer anderen Ebene. Das Gebot, das uns anweist, Vater und Mutter zu ehren, steht nicht im luftleeren Raum, sondern ist im Wort Gottes eingebettet. Gott nimmt nämlich die Eltern auch in die Pflicht. Ein verärgerter Vater strafte seinen 9-jährigen Sohn, warum auch immer. Heute, Sonntagnachmittag, 6. April, bleibst du in deinem Zimmer und schreibst aus der Bibel, aus Epheser 6, die Verse 1 bis 9, also mehr als du gelesen hast, 7-mal ab. In den Versen 1 und 2 heißt es, haben wir heute gehört, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, dem eine Verheißung folgt. Also nach circa 2 Stunden hat der Junge seine Strafarbeit erledigt. Entlastet übergibt er seinem Vater seine Abschrift. Und der Vater, der hofft jetzt natürlich, dass seine kluge Idee gefruchtet hat und fragt seinen Sohn, na, Und welcher Bibelvers hat dir am meisten zu sagen gehabt? Unbekümmert antwortet der bestrafte Junge, der Vers 4. Der Vater kann sich nicht erinnern, was dort steht. Er schaut neugierig auf das Schreiben seines Sohnes und muss lesen, und ihr Väter. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ja, okay. Was ist, wenn Eltern fehlen? Nun, nicht alle kennen ihre Eltern. Vielleicht noch schlimmer, sie werden von ihren Eltern verstoßen und verachtet. Es gibt Mütter, die ihre Kinder hassen. Väter, die ihre Kinder misshandeln und verlassen. Ja, was kann man hier sagen? Das kann das Leben eines Kindes ein Leben lang schwer belasten. Die Bibel kennt da einen wunderbaren Trost. Man muss diesen Trost annehmen, wenn man in dieser Lage wäre. Er steht im Psalm 27, Vers 10. Wenn auch Vater und Mutter mich verlassen, du, Herr, nimmst mich auf. Und in Jesaja finden wir einen Zuspruch, der für jeden gilt, der Jesus liebt. Gott sagt, bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen? Hat sie nicht Mitleid mit dem Kind, das sie in ihrem Leib getragen hat? Und selbst, wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse dich nicht, sagt Gott. Gott vergisst dich nicht, auch wenn dich deine Eltern aus irgendeinem Grund verlassen haben. Es hat schlimme Folgen, wenn Kinder ihre Eltern vergötzen müssen, weil die Eltern die absolute Autorität sein wollen. Ebenso schlimm ist es, wo Eltern ihre Kinder vergötzen. Sie schaden ihnen nämlich unter dem Vorwand der äußersten Liebe. Wer aber seine Eltern ehrt, so wie Gott das gerne hat, der darf einen großen Segen erwarten. Paulus betont das besonders, indem er, ich wiederhole mich jetzt, indem er darauf aufmerksam macht, dass dieses fünfte Gebot eben noch ein Versprechen hat. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot, dem eine Zusage folgt. Nämlich, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben auf dieser Erde. In Jesu heiligem Namen. Amen.